HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Nicole Abraham und einem Beitrag von Mario Skalla. In dieser Hörbuchzeit sprechen wir über frei erwachsen werden am Ende der Geschichte von Lea Üppi. Die Autorin erzählt von ihrer Jugend in Albanien. Mario Skalla bespricht Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit von Karl-Uwe Knausgård. Und es gibt eine Jubiläumsausgabe von Der Schwarm von Frank Schätzing. Das Buch erschien vor bald 20 Jahren. Die Zeit rast einfach. Unser Kinderhörbuch kommt von der erfolgreichen Autorin Kirsten Boye und heißt Der Hoffnungsvogel. Eine Parabel von der Hoffnung, dass eines Tages alle Menschen friedlich miteinander leben. Lea Üppi wurde 1979 in Tirana, Albanien, geboren. In Florenz und Rom hat sie Philosophie und Literatur studiert und unter anderem in Paris, Oxford, Stanford und Frankfurt am Main geforscht und gelehrt. Derzeit ist sie Professorin für politische Theorie an der London School of Economics. Für den Guardian schreibt sie regelmäßig zu gesellschaftspolitischen Themen. Und nach zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist ihr Buch Frei im vergangenen Jahr erschienen. Das Hörbuch jetzt Anfang 2023 als Produktion vom Bayerischen Rundfunk beim der Audio Verlag. Dorothee Meyer-Karweg, der Text, der vom Verlag als autobiografisches Sachbuch bezeichnet wird, beginnt in der Zeit, als Lea Üppi 10 Jahre alt war. Sie lebt in Albanien, das war 1989, noch vor dem Mauerfall. Wie beschreibt sie ihre Heimat?
Also Lea Üppi beschreibt die Jahre von ca. 1989-90 bis 1997-98 komplett aus dieser Sicht der zu Anfang eben 10-jährigen Lea. Albanien war lange Zeit eine sozialistische Diktatur, regiert von Enver Hoxha. Der starb 1985 und 1990 kommt es dann auch eben in Albanien zu ersten Demonstrationen und 1991 dann auch zu ersten pluralistischen Wahlen. Und danach beginnt dann eine politische und wirtschaftliche Transformation, die allerdings auch zu gravierenden wirtschaftlichen Verwerfungen führt. 1997 kommt es dann zu einem regelrechten Bürgerkrieg nach einem großflächigen Betrug mit privatem Kapital, bei dem viele Albaner auch ihr gesamtes Vermögen verloren haben. Und diese 7-8 Jahre des Umbruchs bilden dann den Hintergrund für Lea Üppis Familiengeschichte. Lea ist zu Anfang ein Mädchen, das Enver Hoxha als netten Onkel Enver verehrt und Stalin als Kinderfreund empfindet und überzeugt ist, in großer Freiheit aufzuwachsen. Und deren Überzeugung und Ideale werden dann eben nach und nach zerstört.
Interpretiert wird der Roman von Katja Bürkle, einer Schauspielerin, die an Theatern in München, Wien und Berlin gespielt hat, auch aus Film und Fernsehen bekannt ist. Sie ist 1978 geboren. Wie gut gelingt es ihr, sich in die Sichtweise einer, ja, zu Beginn 10-Jährigen einzufühlen?
Ja, sie hat eine wirklich sehr angenehme, sanfte Stimme. Natürlich klingt sie nicht wie eine 10-Jährige, aber doch, ja, wie eine, die sich so aus größerer zeitlicher Distanz in die naiven Gedanken des kleinen Mädchens hineinversetzt und dann ja mit so einem Staunen und zum Teil eben auch Unverständnis auf die Veränderung reagiert. Beispielsweise hat Lea immer wieder gehört, wie sich die Eltern und die Großmutter Nini über Verwandte und Bekannte unterhalten, die in bestimmten Städten studieren. Und diese Städte werden nur mit Anfangsbuchstaben angedeutet. Und nach dem politischen Umbruch bekennen ihre Eltern, dass dies eine Art Geheimsprache war.
Wenn meine Eltern über die Abschlüsse von Verwandten gesprochen hatten, meinten sie damit deren Entlassung aus dem Gefängnis. Der Abschluss war ein Geheimcode für die absolvierte Haftstrafe. Die Anfangsbuchstaben der vermeintlichen Universitätsstädte bezeichneten in Wahrheit die verschiedenen Gefängnisse und Straflager. B für Burel, M für Malitsch und S für Spatsch. Und die unterschiedlichen Studienfächer entsprachen der offiziellen Anklage. Internationale Beziehungen stand für Landesverrat, Literatur für Agitation und Propaganda. Und ein Abschluss in Wirtschaft bezeichnete kleinere Vergehen wie Gold verstecken. Studenten, die selbst zu Dozenten wurden, waren ehemalige Gefangene, die andere bespitzelten. Wie unser Cousin Ahmed und seine verstorbene Frau Sonja. ein strenger Dozent war ein Beamter, durch den Menschen ums Leben kam. Haki beispielsweise, dem mein Großvater nach der Haft die Hand geschüttelt hatte. Erzielte jemand hervorragende Leistungen, hatte er nur kurz eingesessen. Ausschluss vom Unterricht bedeutete die Todesstrafe. Und ein freiwilliger Studienabbruch, wie der des besten Freundes meines Großvaters in Paris, stand für Selbstmord.
Da muss für das Mädchen eine Welt zerbrochen sein.
Ja, und ich finde es sehr gut, dass Katja Bürkle stimmlich trotzdem ja ganz ruhig bleibt, nahezu so lakonisch sachlich liest, aber eben auch mit so einer gewissen Eindringlichkeit. Und sie versetzt sich für mein Gefühl eben sehr gut in so ein Mädchen, das erst langsam fassen kann, wie ihre bisherige Welt zerbröselt. Sie erkennt nun auch, diese kleine Lea, dass Eltern und Großeltern falsche Biografien hatten, also für die damalige Zeit falsche. Sie gehörten nämlich zum wohlhabenden Bürgertum. Dass sie unter Enteignung und Verfolgung gelitten haben, erkennt sie ebenfalls. Und dem Mädchen Lea wurde jahrelang die sozialistische Familie nur vorgespielt, um sich und das Kind zu schützen.
Dann beginnt die Zeit der politischen und wirtschaftlichen Transformation. Lea wird auch ein Teenager in dieser Zeit. Behält Katja Bürkle diesen ruhigen und sanften Ton denn bei?
Ja, die Stimme verändert sich so in Nuancen. Also der leicht naive Ton zu Beginn des Romans schwindet mehr und mehr. Katja Bürkle bringt nun eine leicht bittere Note mit ein. Beispielsweise als Lea Üppi aus Sicht des Teenagers Lea von wirtschaftlichen Umbrüchen erzählt, von Korruption, vom Zusammenbruch der Industrien, der Sozialsysteme und auch von Auswanderungswellen, die auch die Familie selbst betreffen. Also die Mutter geht dann nach Italien. Der Vater wird dann erst arbeitslos, dann aber Generaldirektor des Hafens von Tirana. Und in dieser Zeit fragt der Vater die Tochter Lea, ob sie wisse, was das Schwierigste war, das er in seinem ganzen Leben getan habe. Und sie überlegt dann.
War es die erste Begegnung mit seinem Vater? Als der aus dem Gefängnis entlassen wurde und er sich gewundert hatte, warum dieser Fremde jetzt bei ihnen wohnte? War es, als er vermutet hatte, sein bester Freund könnte ein Spitzel sein? Er schüttelte den Kopf und starrte in seine kleine Kaffeetasse, als könnte die dunkle, sämige Flüssigkeit seine noch dunkleren Gedanken wegspülen. »Es ist das hier«, sagte er und zog langsam den Vorhang beiseite. Auf unserem Grundstück hatten sich 20 oder 30 Roma versammelt. Von den Frauen trugen einige Kleinkinder im Tuch auf dem Rücken, andere saßen am Boden und stillten ihre Babys. Vor dem Eingangstor standen weitere Menschen und legten das Gesicht an die Metallstäbe, wie Gefangene hinter Gittern. Als sie meinen Vater hinter dem Vorhang bemerkten, ging eine Welle durch die Menge. Alle zeigten aufs Fenster und riefen, »Da ist er! Da! Er ist wach! Gleich kommt er raus!« Mein Vater zog den Vorhang wieder zu. Er setzte sich aufs Sofa, griff zum Asthma-Spray, atmete ein paar Mal tief durch und inhalierte. Seine Hände zitterten ständig, eine Langzeitfolge der Antihistamine, die er nehmen musste, seit er sich als Kind Asthma zugezogen hatte. Diesmal zitterten sie noch stärker als sonst. »Sie arbeiten im Hafen«, sagte er nach einer Weile. »Weißt du, wie wir sie nennen?« »Strukturreformen.«
Strukturreform bedeutet, der Vater muss viele dieser Menschen entlassen, denn der Hafen ist teilprivatisiert worden und die Weltbank verlangt nun eben Strukturreformen, um den Hafen wirtschaftlich zu machen. Und das sind eben die sehr negativen Aspekte der neu gewonnenen Freiheit, die Lea Üppi hier beschreibt und die sie letztendlich dazu bringen, Philosophie zu studieren. Das Buch ist jetzt ein Jahr alt und die Lesung erlaubt ihm nun sozusagen einen zweiten Frühling. Es ist eine Geschichte, die den Blick lenkt auf die schwierigen Transformationsprozesse in Albanien. Und ich kann es auch dank der für mich wirklich überzeugenden Interpretation durch Katja Bürkle sehr empfehlen.
Lea Üppi, frei, erwachsen werden am Ende der Geschichte. Aus dem Englischen von Eva Bonnet. Gelesen von Katja Bürkle. Eine MP3-CD hat eine Dauer von 9 Stunden und 51 Minuten und ist für 28 Euro zu haben. Die Produktion von Bayern 2 ist bei der Audio Verlag erschienen. Und das Hörbuch kommt auf den zweiten Platz der HR2 Hörbuch-Bestenliste vom März. Und wer die gesamte Liste mit Audioausschnitten sehen und hören möchte, findet sie auf hr2.de und ausführlicher stellen wir weitere Hörbücher der Liste in den kommenden Ausgaben der Hörbuchzeit vor. Der norwegische Schriftsteller Karl Ove Knausgård ist eindeutig der Langstreckler unter den Autoren. Kurze Bücher schreibt er allenfalls mal zwischendurch. Sein sechsbändiges autobiografisches Projekt umfasst etwa 4000 Seiten. Auch der neue Roman kommt wieder schön dick daher. Und dazu mit einem Titel, der so poetisch wie erklärungsbedürftig ist. Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit. Der Schauspieler Thomas Leubel hat ihn gelesen, Marius Galler hat zugehört und sich auf die Spur dieser Wölfe begeben.
Die Maxime von Karl-Uwe Knausgård ist offensichtlich. Immer oben einsteigen. Nur keine banalen Themen, das Große ist gerade groß genug. Erst hat er in 6 Bänden das eigene Ich erschöpfend abgehandelt, dann in Der Morgenstern die globale Erwärmung thematisiert. Nun in Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit geht es um Tod, Sterben und das, was wir armen, sterblichen Zweibeiner gerne mit glänzenden Augen und bedeutungsschwer Ewigkeit nennen. Knausgård hat das Talent, diese großen Themen in gut erzählte Geschichten zu übersetzen. Wenn er über Tod und Ewigkeit spricht, dann kennt er auch genau die Situationen, in denen solche Gedanken sich einem schon einmal in den Weg stellen können. Zum Beispiel bei einem Jugendlichen, dessen Vater tot, dessen Mutter schwer erkrankt ist und dann droht auch noch die erste Liebe an der eigenen Schüchternheit zu scheitern.
Gerade habe ich Rock'n'Roll Over the World gehört, das Album von Status Quo. Ich bin noch ganz aufgewühlt. Als die Platte herauskam, habe ich sie nonstop gehört. Das war 1977 und ich war 11. Seither habe ich die Lieder nie mehr gehört. Bis eben, als ich im Büro saß, mich langweilte und ein paar Spuren in die Vergangenheit folgte, über eine Band, die einer Band ähnelte, die wiederum einer Band ähnelte und sie plötzlich auf dem Bildschirm vor mir auftauchte. Das Bild des Erdballs, leuchtend im schwarzen Weltraum, mit dem Bandnamen in einer Art elektrischen Schrift und dem Titel der Platte darunter in Computerbuchstaben. Wow!
Rockmusik, ein Heranwachsender, und schon nähern sich mit dem Erdball und dem schwarzen Weltraum die großen Herausforderungen. Knausgård kann unnachahmlich das Große im Kleinen abhandeln, und so ist dann auch der dramatische Buchtitel zu erklären. Wir sind alle Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit. Bis zu dieser Erkenntnis allerdings sind es einige Hörstunden. Anfangs ist die Hauptfigur, der junge Syvert, 19 Jahre alt, gerade aus dem Militärdienst entlassen und weiß nicht wohin. Die Mutter bekommt die Diagnose Lungenkrebs. Der kleine Bruder fühlt sich von allen alleingelassen. Syverts Gedanken schweifen zurück.
Ich dachte an Vater. Das tat ich mittlerweile nur noch selten. Aber an besonderen Tagen, an Weihnachten, dem Nationalfeiertag oder meinem Geburtstag oder wenn etwas Besonderes passierte, wenn wir zum Beispiel unerwartet Besuch bekamen oder wenn ich sozusagen aus einem neuen Winkel in das Vertraute eintrat wie jetzt, als ich zuerst in die Scheune und danach in die Garage gegangen war. Wenn so etwas passierte, dann tauchte der Gedanke an ihn gelegentlich auf.
Der Vater, so erfährt er, hatte ein Geheimnis. Er konnte Russisch, hatte ein Verhältnis mit einer sowjetischen Schriftstellerin namens Vasilisa und war womöglich sogar ein Spion. Etwa in der Hälfte des Buches beginnt der zweite Erzählstrang, der zu den Freundinnen Vasilisa und Aleftina nach Russland führt, die eine Schriftstellerin, die andere Biologin.
Was ist all unsere teuer erworbene Erfahrung wert, wenn wir ihr einfach nur wegsterben? All unsere Erlebnisse, wofür waren sie da? Vor ein paar Jahren schrieb ich ein Vorwort zu einem Buch über Fjodorow und den russischen Kosmismus und war fasziniert von Fjodorows Idee, alle Menschen wieder zum Leben zu erwecken, die jemals gelebt haben. Abgesehen von 2 einmonatigen Anfällen, in denen ich Gedichte schrieb, habe ich seither an diesem Text gearbeitet und schreibe weiter daran. Was verlieren wir, wenn wir jemanden an den Tod verlieren? Lautet die Frage.
Dieser weite erzählerische Bogen vom südlichen Norwegen bis in die Weiten Russlands bietet auch dem Sprecher große Möglichkeiten. Thomas Leubel ist Schauspieler auf der Bühne und dem Bildschirm und er ist ein erfahrener Hörbuchsprecher. Er hat die kriminalistische Spannung bei Agatha Christie präsentiert, wie auch den klassischen Realismus bei Orhan Pamuk. Und er hatte bereits Knausgårds Vorgänger Der Morgenstern gelesen. Bei den erklärenden Passagen, wenn es zu den deskriptiven Welten der Biologie und russischen Kosmologie geht, schlägt er einen bedächtigen, ruhigen Ton an. Geht es in den Gesprächen temperamentvoll und aufbrausend zu, wechselt er ins dramatische Fach. Im ersten Teil, der noch ganz in Norwegen spielt, hätte er gelegentlich etwas mehr Geschwindigkeit aufnehmen können, denn Knausgård hat gerade hier ein hohes Erzähltempo. Er schreibt in kurzen, schnellen Dialogen, die über mehrere Seiten gehen. Doch man vertraut sich dieser Stimme gerne an, wenn mit den Schauplätzen die Stimmungen wechseln und es vom norwegischen Bolzplatz, auf dem der junge Sievert sich austobt, in die russische Biologievorlesung geht.
Selbst eine Bakterie wollte etwas. Selbst eine Bakterie besaß einen Willen. Folgendes musste geschehen sein. Einer der sich selbst generierenden chemischen Prozesse, die sich wahrscheinlich nicht lange nach der Entstehung der Erde entwickelt hatten und in einer Art Loop verliefen, war auf irgendeine Weise von der Umgebung getrennt worden. Denn das, dass ein Innen und ein Außen etabliert werden, deren relatives Ungleichgewicht ausgeglichen werden muss, erschafft die Lebenskraft, den Lebenstrieb. Das Mysterium besteht darin, wie dieser leblose, vollkommen materielle chemische Prozess ein Gedächtnis entwickeln konnte. Denn genau das ist der DNA-Code. Einige der Codes in meinen Zellen stammten aus jener Zeit. Sie waren fast 4 Milliarden Jahre alt.
In jedem von uns, ganz tief drin in der DNA, steckt also ein kleines Stückchen Ewigkeit. Ob das ein Widerspruch sein muss? Kleines Stückchen und ewig? Knausgård erzählt auch, dass die Mathematik größere und kleinere Unendlichkeiten kennt. Der junge Sievert jedenfalls, dem sein Leben noch ewig erscheint, weil er noch fast alles vor sich hat, fahndet nach der Geliebten seines Vaters und taucht ein in die Welt der russischen Kosmologie, die sich fantasievoll und manchmal auch fantastisch mit dem Tod und mit der Unendlichkeit herumgeschlagen hat. Und Knausgård hat einen großartigen Roman geschrieben, in dem es um nicht weniger geht als um fast alles.
Marius Galler besprach Karl-Uwe Knausgård, Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit. Übersetzt von Paul Berf. Gelesen von Thomas Leubel. 2 MP3-CDs, das sind fast 28 Stunden, kosten 39,95 Euro und sind bei der Hörverlag erschienen. Frank Schätzing gelang 2004 der Durchbruch mit Der Schwarm, mit einer Auflage von 4,5 Millionen Exemplaren. Es folgten weitere Bestseller, Limit, Breaking News und Die Tyrannei des Schmetterlings. Auch als Sachbuchautor hat sich Schätzing einen Namen gemacht. 2006 zeichnete Bild der Wissenschaft seine Evolutionsgeschichte Nachrichten aus einem unbekannten Universum als bestes Wissenschaftsbuch aus. 2021 gelang ihm mit Was, wenn wir einfach die Welt retten, erneut der Sprung in die Sachbuch-Bestsellerliste. Und jetzt wird Jubiläum gefeiert. Der Schwarm wird bald 20 Jahre alt. Der Hörverlag brachte zuerst das Hörspiel raus und dann die Lesung. Jetzt zum anstehenden Jubiläum erscheint beim Hörverlag eine Box unter dem Titel Der Schwarm als limitierte Jubiläumsedition. Dorothee Meyer-Karwick, das ist immer total spannend. Was enthält die Box denn alles?
Also in der Box ist natürlich erstmal die ungekürzte Lesung des Romans mit dem Interpreten Stefan Kaminski. Außerdem noch das Hörspiel mit Manfred Zapatka, Mechthild Grossmann, Joachim Kerzel, Ulrike Zetscharre und vielen anderen mehr. Und da sind für Regie und Musik Frank Schätzing selbst und Loy Wesselbock verantwortlich. Mit in der Box ist aber auch ein neu verfasstes Bonuskapitel und ein Essay von Frank Schätzing über die Entstehung des Textes, den Erfolg und was der mit ihm, dem Autor, machte, darüber, wie er den Roman heute schreiben würde. Und er schreibt, was ihn damals beim Schreiben beeinflusst hat. Also wir erinnern uns, die Welt stand damals noch sehr stark unter dem Eindruck der Terroranschläge auf das World Trade Center. Und dazu hören wir einen Auszug aus dem Essay, gelesen von dem Autor selbst.
9/11 kreist in der Blutbahn der Geschichte. Alles wird fortan davon mitbestimmt sein, so wie die beiden Weltkriege, der Holocaust, der Mauerfall alles mitbestimmen. Meine Absichten als Autor sind die eine Sache, wie man das Buch nach 9/11 nur wird lesen können, eine andere. Ich werde nie wissen, wie ich es geschrieben hätte ohne die Tragödie, doch schon beim Blick auf meine Antagonisten, allen voran Judith Lee, wird klar, sie sind Geborene des 11. September. Und als der norwegische Kontinentalhang abrutscht, erzeugt dies ein 9/11 globalen Ausmaßes. All das ist mir nicht bewusst.
Spannend. Der Schwarm erzählt ja vom Kampf der Menschheit gegen eine unbekannte Schwarmintelligenz, die in den Tiefen des Meeres lebt und für diverse Katastrophen sorgt, unter anderem eben auch für einen Tsunami.
Ja, das war ein Wort, was damals die wenigsten kannten, kann man sich kaum noch vorstellen. Und verrückterweise hat der Roman durch die wirklich gut recherchierte Beschreibung eines Tsunamis Menschenleben gerettet. Denn als im Dezember 2004 im Indischen Ozean ein Erdbeben ausbricht, haben einige Urlauber gerade das Buch gelesen und können sich deswegen rechtzeitig vor diesem Tsunami retten. So haben sie es dann selbst beschrieben und so erzählt es Frank Schätzing in seinem Essay. Aber der Roman beginnt mit einem anderen merkwürdigen Ereignis. Einem armen peruanischen Fischer wird das Netz zerrissen. Und als er taucht, um zu gucken, was von dem Netz zu retten ist, sieht er sich plötzlich in einem riesigen Schwarm von Goldmakrelen. Und da hören wir mal einen Ausschnitt aus der Lesung mit Stefan Kaminski.
»Du musst hier weg«, sagte er sich. Er stieß sich von den Felsen ab. Um Ruhe bemüht, stieg er langsam und kontrolliert auf, weiterhin Reste von Luft ausstoßend. Sein Körper trieb den dicht gedrängten Leibern entgegen, die ihn von der Wasseroberfläche, vom Sonnenlicht und von seinem Boot trennten. Jede Bewegung in dem Schwarm war mittlerweile zum Stillstand gekommen, eine endlose, glotzäugige Ansammlung von Gleichgültigkeit. Und doch war ihm, als ob die Tiere nur seinetwegen so unvermittelt aus dem Nichts erschienen wären, als ob sie auf ihn warteten. »Sie wollen mich abhalten«, durchfuhr es ihn. »Sie wollen mich daran hindern, wieder aufs Boot zu gelangen.« Plötzlich erfasste ihn kaltes Grauen. Sein Herz raste. Er achtete nicht mehr auf seine Geschwindigkeit, dachte nicht mehr an das zerfetzte Kalkal und die Boje, nicht einmal an das Caballito verschwendete er noch einen Gedanken, nur noch daran, die schreckliche Dichte über sich zu durchstoßen und zurück an die Oberfläche zu gelangen, zurück ins Licht, in sein Element, in Sicherheit. Einige der Fische zuckten zur Seite. Aus ihrer Mitte schlängelte sich etwas auf Ukanyan zu.
Und das ist das Grauen. Soweit also ein Ausschnitt aus dem Anfang des Romans »Der Schwarm« von Frank Schätzing, gelesen von Stefan Kaminski. Ja, für das Hörspiel muss jetzt Frank Schätzing das Skript unglaublich straffen. Und so beginnt das Hörspiel gleich mit zwei Hauptfiguren, nämlich Tina Lynn, die für eine Ölfirma den Meeresgrund untersuchen soll, gespielt hier von Sabina Valkieser, und Sigur Johansson, einem Biologieprofessor, gespielt von Joachim Kerzel. Und als Erzähler hören wir jetzt Manfred Zapatka.
Lynn nahm einen Behälter aus mattem Stahl von der Fensterbank und stellte ihn vor Johansson auf den Schreibtisch. Er war bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Etwas Haariges, Langes wand sich darin.
Hast du eine Ahnung, was das ist?
Würmer, zwei Stück.
Dieser Ansicht sind wir auch. Nur die Art, die macht uns Kopfzerbrechen.
Ihr seid eben keine Biologen. Es sind Polychäten. Borstenwürmer, wenn ihr das
was
sagt.
Ich weiß, was Polychäten sind. Aber kannst du sie untersuchen und klassifizieren? Allerdings brauchen wir das Gutachten ziemlich schnell.
Johansson kratzte sich das Kinn. Die Tiere im Behälter zuckten und wandten sich. Sie wollen fressen, dachte er. Nur dass nichts da ist, was sie fressen könnten.
Ich kann sie mir einmal ansehen. Darf ich kleine Stückchen aus ihnen rausschneiden oder hattest du vor, dich näher mit ihnen zu befreunden?
Mach, was du für richtig hältst. Bis später.
Tja, und diese Würmer werden noch ziemliche Probleme verursachen. Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Hörspiel nach dem Roman »Der Schwarm« von Frank Schätzing.
Das Besondere an dieser Jubiläumsbox mit Lesung, Hörspiel und Essay ist, sie enthält keine einzige CD oder MP3-CD, sondern nur einen Code, mit dem man all diese drei Audiodateien runterladen kann.
Ja, die Entwicklung geht ja in rasanten Schritten weg von der CD und viele speichern ihre Musik und ihre Hörbücher nur noch digital ab. Und bei diesen Produktionen, die ja tendenziell eher technikaffine Menschen ansprechen, wäre es ja fast ein Anachronismus, weiterhin auf CDs zu setzen.
Sehr schön gesagt. Aber wir haben trotzdem eine recht große quadratische Box vor uns, Kantenlänge so von 13 Zentimetern. Für einen Downloadcode braucht es doch nicht solche Ausmaße.
Ja, das Problem bei solch einem digitalen Angebot ist ja, also eigentlich rechtfertigen Lesung, Hörspiel und Essay einen hohen Preis. Hier sind es 100 Euro. Aber für einen einfachen Downloadcode würden sicher nicht viele so viel Geld ausgeben. Also hat sich der Hörverlag was überlegt. Also damit das Ganze was hermacht, hat man erstens eine wertig gemachte Box in dunkelblau gestaltet. Natürlich mit dieser bekannten magischen Iris darauf. Und dann gibt es dazu noch eine gut handsignierte Autogrammkarte vom Autor, ein ausführliches Booklet mit vielen Fotos und diese Iris als Briefbeschwerer aus Glas, eine Art Handschmeichler ist das. Und der liegt in einem schönen, in schwarzem Samt ausgeschlagenen Kästchen.
Das klingt gut.
Ja, sieht hübsch aus. Mhm. Und es ist ein Pilotprojekt für den Hörverlag, der damit, so schreibt es der Verlag, den Reiz eines haptischen Objekts mit dem Komfort der digitalen Nutzung verbinden möchte.
Schön.
Ja, schön gesagt. Das Ganze in einer limitierten Auflage von nur 800 Exemplaren. Ja, und man wird sehen, ob sich die Anhänger von Schätzings der Schwarm das leisten wollen. Gerade ist ja auch ein Film-Mehrteiler zu Der Schwarm in der Mediathek zu sehen. Der wird aber von der Kritik nicht so gelobt. Frank Schätzing selbst hat sich auch davon distanziert. Ich habe mir jetzt nochmal das Hörspiel angehört und das ist mit diesen Erzählpassagen, mit gespielten Szenen, mit viel Geräuschen und ja, sehr gewaltiger Musik richtig beeindruckend. Und es geht ja um Themen wie Destabilisierung, kollektiven Kontrollverlust. Und das ist ja leider heute wieder und immer noch sehr aktuell alles. Und damit ist der Schwarm auch jetzt nach bald 20 Jahren sehr hörenswert, finde ich.
Der Schwarm von Frank Schätzing zum baldigen 20. Jubiläum ist als Box mit der kompletten ungekürzten Lesung, dem Hörspiel und dem neuen Essay von Frank Schätzing erschienen. Mit ausführlichem Booklet und der markanten Iris als Briefbeschwerer. Die Box gibt es für 100 Euro. Die Hörzeit beträgt insgesamt mehr als 52 Stunden. Das sind 12 Stunden für das Hörspiel, gut 38 Stunden für die Lesung und circa 2 Stunden für den Essay plus Bonuskapitel. Weiter geht es mit einem Kinderhörbuch für Sechsjährige von Kirsten Beue, eine der renommiertesten und erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen. Der Titel des neuen Buchs und Hörbuchs heißt Der Hoffnungsvogel. Ich finde, das klingt total schön. Dorothee Meyer-Karweg, wem macht denn der Vogel Hoffnung?
Ja, allen Menschen im glücklichen Land. Es ist ein kleiner, bunter Vogel, der für jeden Trost hat und für jeden das richtige Lied bei Kummer. Und das glückliche Land wird von der guten Königin regiert und die hat einen Sohn, Prinz Jabu. Sie ist gut, weil sie nicht despotisch regiert, sondern sehr zugewandt ist und bescheiden in einem kleinen Häuschen mit Garten lebt. Und wenn Entscheidungen anstehen, dann ruft sie alle Bewohner im Garten zu selbstgebackenem Kuchen zusammen und dann wird das Problem gemeinschaftlich besprochen.
Gefällt mir, klingt auch geradezu paradiesisch.
Ja, ich weiß zwar nicht, ob für mich lange Diskussionsrunden zu einem Paradies dazugehören, aber alle sind glücklich, es gibt auch keine sozialen Ungleichheiten, alle sind nett, höflich und hilfsbereit zueinander. Kirsten Beuer hat hier also ein modernes Kunstmärchen geschrieben, ein Kunstmärchen, in dem sie die Kinder immer auch direkt anspricht.
Aber wie es sich für ein Märchen gehört, wird der paradiesische Zustand sicherlich gestört.
Ja, genau. Eines Tages bemerken nämlich Königin und Sohn Jabu, dass der Hoffnungsvogel nicht mehr da ist. Und kaum ist der Vogel weg, werden die Menschen im glücklichen Land zänkisch und missgünstig. Das merkt die Königin, als sie die Bewohner des glücklichen Landes zu sich in den Garten ruft, um über den Verlust des Hoffnungsvogels zu sprechen. Doch anders als bisher regieren die Menschen darauf ziemlich übellaunig.
»Du hast uns zusammengerufen«, rief der Schmied. »Wer gibt dir eigentlich das Recht dazu?«
»Ja, das möchte ich auch wissen«, rief die Tischlerin.
»Wir auch«,
riefen die Fischer. »Aber wie sollten wir denn sonst zusammenkommen, wenn uns nicht einer zusammenruft?« fragte die gute Königin verwirrt. »Und bisher bin das immer ich gewesen. Aber wenn lieber einer von euch, wer will das denn stattdessen tun?« Und sie wartete, dass sich irgendwer meldete. Aber dazu hatten die Leute überhaupt keine Lust. Sie hatten einfach nur schlechte Laune und Lust zu nörgeln.
»Wer sagt denn überhaupt, dass wir reden müssen?« rief die zierliche Ziegenhirtin. »Du sagst das. Wieder du. Aber wenn wir das nur nicht finden?«
»Bestimmerin«, zischte der Maler.
Allmählich war die gute Königin ganz verzweifelt. So etwas hatte sie ja bisher noch nie erlebt. Verstehst du? Und darum wusste sie auch nicht, wie sie die Menschen überzeugen konnte.
Ja, da haben wir Jona Müs als Interpreten gehört. Und ich finde, der schlüpft sehr gekonnt in diverse Figuren, sodass wir das Gefühl haben, in einer ganzen Menschengruppe zu stehen.
Das Land hat sich ja jetzt sehr gewandelt, ne? Von einem glücklichen Land, ein zänkisches Land. Was ist denn eigentlich jetzt mit dem Hoffnungsvogel passiert?
Ja, der ist verschwunden. Warum, wohin, das soll nun Prinz Jabu herausfinden. Seine Mutter schickt ihn los, um den Hoffnungsvogel zu finden und natürlich zurückzubringen. Soweit, so typisch für ein Märchen. Aber anders als im normalen Märchen mag dieser Jabu nicht recht losmarschieren. Er ist nämlich ängstlich und verzagt. Und als er sich dann erstmal auf einen Stein setzt, um zu überlegen, wohin er eigentlich gehen soll, tippt ihm jemand auf die Schulter und fragt, wer er sei und was er da eigentlich mache.
Oh, hallo, sagte er darum. Ich bin doch Jabu, der freundliche Prinz, und ich bin unterwegs in die Welt, um unseren Hoffnungsvogel zu suchen. Unseren Hoffnungsvogel? Fragte das Mädchen. Denn ein Mädchen war es, das ihm da eben auf die Schulter getippt hatte. Ein Mädchen mit Haaren blond wie Stroh und bestimmt kein bisschen größer als er. Was ist denn mit dem? Er ist verschwunden, sagte Jabu. Hast du das noch nicht gemerkt? Hast du noch nicht gemerkt, dass alle Menschen immer trauriger werden im glücklichen Land? Das Mädchen sah ihn an und kniff die Brauen zusammen. Dann schüttelte es den Kopf. »Wer bist du denn überhaupt?« fragte der freundliche Prinz, »wenn du noch nicht mal sowas gemerkt hast.« Das Mädchen ließ sich neben dem großen Stein auf den Boden plumpsen. »Ich bin Alva, die Tochter der Leuchtturmwärterin«, sagte sie, »und ich war unterwegs, um Lampenöl zu holen.« Dabei zeigte sie auf einen Kanister, den sie am Wegrand ins Gras gestellt hatte. »Bei uns auf dem Leuchtturm merken wir nicht so schnell, was sonst so im Land los ist.« Da nickte der freundliche Prinz und dachte erschrocken, dass er am Abend vorher bei seiner Einladungsrunde ganz vergessen hatte, auch die Leuchtturmwärterin einzuladen. Na, sowas kann schon mal passieren, wenn man viel zu erledigen hat und der Leuchtturm draußen auf einer Landspitze liegt, weit entfernt von allen anderen Häusern. Also erzählte der freundliche Prinz Alva alles, was er wusste. Vom Verschwinden des Hoffnungsvogels und der Traurigkeit der Menschen. Von der verlorenen Hilfsbereitschaft und wie die Menschen untereinander immer unfreundlicher geworden waren. Von der schrecklichen Versammlung im königlichen Garten am Nachmittag und davon, dass seine Mutter, die gute Königin, nur noch einen Ausweg gesehen hatte. Und darum muss ich den Hoffnungsvogel finden und zurückbringen.
Ja, aber erstmal bringen Alva und Jabu das Lampenöl zur Leuchtturmwärterin und die erlaubt ihrer Tochter Alva dann mit Jabu auf die Suche nach dem Hoffnungsvogel zu gehen. Der ist ganz schön erleichtert, nicht mehr allein zu sein. Ja, und zu zweit wollen sie dann erstmal ins Land jenseits des Meeres. Und auf ihrer Reise erleben Jabu und Alva, wie es sich für ein Märchen gehört, natürlich diverse Abenteuer. Also so lernen sie beispielsweise den kühnen Kapitän kennen, der sehr viel Seemannsgarn spinnt und gar nicht so kühn ist. Dann sinken sie fast mit dem Schiff heldenhafte Helene. Dann werden sie im Land jenseits des Meeres gleich mal gefangen genommen, erfahren dort von der Prinzessin, die in tiefe Traurigkeit versunken ist, werden von bösen Piraten geschnappt, aber natürlich finden sie den Hoffnungsvogel, holen die Prinzessin aus ihrer Depression zurück, überwältigen die Piraten und als der Hoffnungsvogel wieder singt, werden alle Menschen im glücklichen Land endlich wieder freundlich zueinander.
Klingt nach einem super spannenden Märchen und wie es sich gehört, es geht gut aus.
Ja, es ist ein schönes Märchen, das behutsam und sehr witzig übrigens modernisiert wurde. Also die Helden der Geschichte sind erstmal zwei Kinder, Junge und Mädchen. Und die benehmen sich auch nicht immer so ganz heldenhaft, sondern sind auch mal eben verzagt oder auch mal ein bisschen unhöflich. So aus Versehen sind halt noch Kinder. Und der König im fernen Land jenseits des Meeres, der demjenigen seine Tochter verspricht, der sie vom Trübsinn befreit, der wird dann erstmal darauf hingewiesen, dass die Tochter bitte selbst entscheiden sollte, wen sie heiraten will. Und die bösen Piraten und Piratinnen übrigens gibt's auch, die werden nicht verbannt oder eingekerkert, sondern resozialisiert.
Großartig.
Und das wird aber alles nicht mit so einem erhobenen Zeigefinger erzählt, sondern wirklich mit viel Witz und Ironie. Und ich finde, transportiert auch der Sprecher Jona Müß sehr gut. Also der hat mir außerordentlich gut gefallen. Ich habe mich insgesamt gut unterhalten und musste auch ganz schön oft lachen.
Ironie ist ein gutes Stichwort. Das verstehen jetzt Sechsjährige nicht oft so gut. Ist die Geschichte damit auch für die Altersklasse angemessen?
Ja, ich sag mal, die Ironie ist sozusagen on top für die etwas Älteren. Aber auch ohne die Ironie zu verstehen, ist es eine wirklich witzige und spannende Geschichte, die auch kleine Kinder eben verstehen und genießen können.
Kirsten Boye, der Hoffnungsvogel. Gelesen von Jona Müß. Eine MP3-CD, Das sind 4 Stunden und 54 Minuten, kostet 17 Euro. Das Hörbuch ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet und bei Oettinger Audio erschienen. Das Kinderhörbuch kommt übrigens auf den ersten Platz der hr2-Hörbuch-Bestenliste vom März und es teilt sich diesen ersten Platz diesmal mit 2 anderen Hörbüchern. Also alle 3 Hörbücher der Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche vom März haben gleich viele Punkte bekommen. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Nicole Abraham.